Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Auch heute wird die Sendung wenig erbaulich. In der Ukraine wird auch in diesem Moment geschossen, werden Raketen gestartet mit ihrer todbringenden Fracht, fürchten sich Menschen und beten dafür, zu überleben. Wir müssen Sie wieder an unterschiedlichen Stationen und Standorten über die aktuelle Lage informieren. Die politische Lage auf der einen Seite, aber vor allen Dingen natürlich auch die militärische Lage. All das werden wir in dieser Sendung tun, in der nur Platz für wenig andere Themen ist, die Sie gerade in den Nachrichten gehört haben, zum Beispiel die Corona-Lage. Auch das wird am Ende der Sendung eine Rolle spielen. Wir beginnen aber zunächst mit dem, was sich in der Ukraine abspielt, wobei ich sicher dazu sagen muss, alles, was wir wissen, sind eher Informationen aus zweiter, möglicherweise aus dritter Hand. Neben diesem militärischen Krieg gibt es auch einen Krieg, der hat zu tun mit Informationen. Über all das möchte ich als erstes reden mit unserem Kollegen Tilko Gries, der von hier, von Köln aus, die Lage beobachtet, allerdings mit seiner Expertise als langjähriger Korrespondent in Moskau mit dem besonderen Blick für die Dinge. Tilko Gries ist mir jetzt zugeschaltet aus einem anderen Studio. Tilko, zunächst die erste Frage, wie sieht die militärische Lage, wohlgemerkt mit dem Vorspruch, den ich gerade gemacht habe, im Moment aus?
Ja, der Vorspruch hat seine Berechtigung. Die militärische Lage ist weiterhin so, dass die russischen Truppen versuchen vorzurücken aus drei Himmelsrichtungen, aus der nördlichen, aus der östlichen und der südlichen Himmelsrichtung. Dabei sind sie offenkundig unterschiedlich erfolgreich. Sie stoßen auf Widerstand durch ukrainische Truppen, am meisten wohl offenbar im Osten der Ukraine. Dort ist das Durchkommen schwierig. Auch im Norden, aus dem Norden werden Kämpfe gemeldet, Kämpfe ebenso aus dem Süden. Aber im Süden sind den Russen gestern schon und auch heute Durchbrüche gelungen in Richtung Odessa. Das scheint ein Ziel zu sein, die Großstadt am Schwarzen Meer, die große ukrainische Stadt. Und den russischen Truppen ist es offenbar auch gelungen, den großen Fluss, den Dnieper, zu überschreiten. Hier und dort versuchen die ukrainischen Truppen diesen Vormarsch auch über Flüsse, auch an anderen Stellen zu behindern, zu blockieren, indem sie Brücken sprengen. Noch einige Sätze zur Hauptstadt, zur Hauptstadt Kiew. Kiew ist ja das Ziel der russischen Truppen, das gilt als ausgemacht. Die Vororte sind teilweise beschossen worden, militärische, strategische, wichtige Ziele werden unter Feuer genommen, auch jetzt zur Stunde und heute Nacht. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko hat dazu aufgerufen, verdächtige Zeichen, verdächtige Markierungen zu melden, denn es wird befürchtet, dass russische Saboteure, die gekleidet sind, damit sie möglichst wenig auffallen, dass die schon längst in der Stadt seien. Die Menschen wiederum, die versuchen sich zu schützen in Kellern, in U-Bahn-Stationen, in U-Bahn-Höfen, so wie in der ersten Kriegsnacht auch schon.
Kommen wir auf die politischen Dinge. Selenskyj, der Präsident, ich habe ihn vorhin irgendwo in einem, ich glaube, Facebook oder wie auch immer Post der sozialen Medien gesehen, wo er nachts unterwegs ist in Kiew. Natürlich auch, um der Bevölkerung zu zeigen, ich bin noch da. Was sind seine Botschaften?
Seine Botschaften sind Botschaften des Durchhaltens und in der Tat, er hat verschiedene Messages heute den Tag über abgesetzt. Sie hatten alle einen Bezug zu Kiew, um dem Land klarzumachen, dass er nach wie vor in Kiew sei. Und nicht nur er, sondern er hat sich gezeigt im Beisein von Militärs und anderen hohen Funktionsträgern der Ukraine. Er hat auch Europa, er hat die westliche Staatengemeinschaft einmal mehr, zum x-ten Mal aufgefordert zu handeln, hart zu handeln, hat entschiedene Maßnahmen gefordert, zum Beispiel den Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem SWIFT und etliches mehr.
Dann gibt es politische Signale. In der vergangenen Nacht, wenn ich das richtig zuordne, hat er ja auch das Wort Neutralität in den Mund genommen, was dann wiederum zu russischen Reaktionen geführt hat, die allerdings auch, mindestens zweideutig sind. Erklären Sie uns das bitte.
Da gab es sehr, sehr widersprüchliche Signale tatsächlich. Russland hat heute vorgeschlagen, man könne möglicherweise verhandeln. In Minsk, das wurde als Ort vorgeschlagen. Aus Kiew hieß es dann, man könne vielleicht Verhandlungen aufnehmen. aufnehmen, aber nicht in Minsk, sondern in Warschau. Minsk ist beileibe kein neutraler Ort mehr. Aus Belarus, in Belarus sind auch russische Truppen stationiert. Belarus zeigt sich an der Seite Russlands in diesem Krieg. Es hieß vor kurzem noch, vor vielleicht einer Stunde etwa, von einem Sprecher von Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, man sei nach wie vor zu Gesprächen auch bereit. Aber es ist unklar, worüber eigentlich genau gesprochen werden soll, wer mit wem sprechen soll und auch wo gesprochen werden könnte.
Das waren erste Informationen heute Abend von Tilko Gries. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir schauen nun auf die anderen Standorte, zum Beispiel die EU-Außenminister und die Außenminister der NATO haben zusammengesessen. Die spannende Frage, gibt es neue Sanktionen? Ja, es gibt welche und die betreffen jetzt auch die wichtigen Handelnden Putin und Lavrov, mit übrigens auch von Seiten der Amerikaner. Klaus Remme.
Nach den Beratungen der Staats- und Regierungschefs hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Säulen des neuen zweiten Sanktionspakets gegen Russland erläutert. Der Finanz- und Energiesektor, das Transportwesen und Exportkontrollen von Hochtechnologie stehen im Mittelpunkt. Die EU-Außenminister trafen sich dann, um das Paket zu beschließen. Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, zeigte sich von der Substanz dieser Sanktionen überzeugt.
Auf dem Befehl von Herrn Präsident Putin sterben in diesen Minuten, in diesen Stunden seit 2 Tagen Menschen in der Ukraine. Das ist ein Bruch, ein elementarer Bruch mit nicht nur dem Völkerrecht, sondern mit den Grundlagen der internationalen Zusammenarbeit und des menschlichen Zusammenlebens. Wir reagieren heute darauf mit einer ganz klaren Antwort. Das wird Russland ruinieren.
70% des russischen Bankensektors sind nun von Sanktionen betroffen. Raffinerien können nicht mehr auf Modernisierung durch den Westen hoffen. Die russische Luftflotte besteht zu 75% aus Flugzeugen westlicher Hersteller, wurde unterstrichen. Bald werden Ersatzteile fehlen. Halbleiter unterliegen zukünftig Ausfuhrkontrollen. Und dazu, das stand beim EU-Gipfel noch nicht fest, zielt man jetzt mit Sanktionen auf die russische Staatsspitze.
We have listed today President Putin and Foreign Minister Lavrov.
Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, am frühen Abend in Brüssel. Präsident Putin und Außenminister Lavrov persönlich werden ins Visier genommen, ihre Konten eingefroren. Annalena Baerbock.
Wir treffen das System Putin dort, wo es getroffen werden muss, eben nicht nur wirtschaftlich und finanziell, sondern in seinem Machtkern. Wir listen jetzt auch den Staatspräsidenten Herrn Putin und den Außenminister Herrn Lavrov. Sie sind verantwortlich dafür, dass unschuldige Menschen in der Ukraine sterben. Und das nehmen wir als Europäerinnen und Europäer nicht hin.
So, colleagues, I think we are ready to start.
Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, eröffnete in Brüssel die Videokonferenz der NATO-Staats- und Regierungschefs. Er bekräftigte im Anschluss an die Beratungen die Aktivierung von Verteidigungsplänen. Schon in den vergangenen Wochen hatte man die Präsenz an der NATO-Ostflanke massiv verstärkt. Dies werde nun durch Teile der NATO Response Force, einer Eingreiftruppe, ausgeweitet. So Stoltenberg, schnell soll es gehen.
We speak about days and some are already operating because we have increased our presence already.
Das ist eine Frage von Tagen, so der NATO-Generalsekretär. Ein Teil der Kräfte sei bereits vor Ort. Ob die 1997 vereinbarte NATO-Russland-Grundakte nach den letzten Tagen noch etwas gelte, wurde Stoltenberg in der Pressekonferenz gefragt.
NATO leaders clearly state the fact that Russia has walked away. And of course, if you have a founding act between two partners and one part doesn't respect that agreement, the agreement doesn't work.
Russland habe sich davon verabschiedet. Diese Überzeugung wurde in der Videokonferenz klar zum Ausdruck gebracht, sagte Stoltenberg. Eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien funktioniere nicht mehr, wenn eine Seite diese nicht mehr respektiere. Was daraus folgt, blieb offen. Ist die Grundakte doch Fundament der NATO-Selbstverpflichtung, keine umfangreichen permanenten Kampftruppen auf dem Gebiet der östlichen Mitgliedsländer zu stationieren? Wladimir Putin habe, so wörtlich, einen schrecklichen strategischen Fehler begangen, beklagte Stoltenberg. Man werde die Ukraine weiter unterstützen, sagte er, unterstrich aber gleichzeitig einmal mehr den Unterschied zwischen dem Nicht-NATO-Mitglied Ukraine und den 30 Bündnispartnern, die sich im Falle eines Angriffs zu gemeinsamer Verteidigung verpflichtet haben.
Die europäischen Außenminister und der NATO-Generalsekretär, das waren diese Stimmen. Und jetzt bleiben wir gewissermaßen beim Thema Sanktionen und Folgen. Allerdings die europäischen Finanzminister, die natürlich da auch sehr nah und besonders betroffen sind, haben sich heute damit beschäftigt. Ein ganz wichtiges Thema, SWIFT. Auch das ist mehrfach schon angesprochen worden. Wie haben Sie sich entschieden, Peter Kapern?
Die Begleitmusik zu diesem Treffen der EU-Finanzminister kam aus Warschau, vom früheren Ratspräsidenten der EU, Donald Tusk. Alle EU-Staaten, die schärfere Sanktionen gegen Russland beim gestrigen EU-Gipfel verhindert hätten, hätten Schande über sich gebracht, so wütete Tusk bei Twitter. Und so konnte es nicht verwundern, dass die vermeintliche Mutter aller Sanktionen, Russlands Ausschluss vom SWIFT-System, in den Fokus des Finanzministertreffens rückte. Christian Lindner, der deutsche Kassenchef, bemühte sich, die deutsche Position zu erläutern, die unter anderem auch von Österreich und den Niederlanden geteilt wird. Deutschland sei ja gar nicht kategorisch gegen den Rauswurf Russlands aus SWIFT, ganz im Gegenteil.
Wir sind offen, aber man muss wissen, was man tut. Man muss sich die Frage stellen, wenn man zu diesem Ausschluss kommt, ist das ein Triggern, das Russland dazu veranlasst, seine Gaslieferungen einzustellen, weil sie nicht mehr bezahlt werden können? Und wenn es zu einem Ende von Gaslieferungen kommt, welche Auswirkungen hat das auf unsere Versorgung? Ich finde es richtig, verantwortungsbewusst und legitim, diese Frage nach Konsequenzen zu stellen. Aber die Frage nach Konsequenzen zu stellen, heißt nicht, dass man nicht bereit ist, sie zu tragen.
Ein Stopp der Gaslieferungen wäre ja nur eine denkbare Folge dieser Sanktionen. Dazu würde jegliche Überweisung von Geld massiv erschwert. EU-Banken müssten möglicherweise Kredite abschreiben, weil die Tilgungsüberweisungen aus Russland ausbleiben. In der EU lebende Russen könnten kein Geld mehr in die Heimat transferieren.
SWIFT, c'est l'arme nucléaire financière. Certains États membres ont fait part de réserves. La France ne fait pas partie de ces États.
SWIFT sei die Nuklearwaffe des Finanzsektors, sagte Bruno Le Maire, der französische Finanzminister. Einige Mitgliedstaaten hätten da Bedenken, fügte er hinzu, aber Frankreich nicht. Le Maire und andere Sitzungsteilnehmer betonten, die EU müsse bereit sein, den Preis für den Erhalt der Freiheit zu zahlen. Und plötzlich scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis Russlands SWIFT-Ausschluss Teil der nächsten Sanktionsliste ist. Bruno Le Maire.
Nous allons évaluer. Avec la Banque Centrale Européenne.
Wir untersuchen mit der EZB und der Kommission die Folgen des Einsatzes dieser finanziellen Nuklearwaffe. Und diese Untersuchung dauert nicht Tage oder Wochen, sondern nur Stunden. Fast im Schatten der SWIFT-Debatte stand das eigentliche Thema dieses Finanzministertreffens, die Frage, welche Spuren der Ukraine-Krieg, die Sanktionen und die von Moskau angekündigten Gegensanktionen in der europäischen Wirtschaft hinterlassen. Die Rückwirkung der Handelssanktionen sei eher gering, so die Botschaft von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Wirklich gefährlich könnten zwei Bereiche werden: der inflationstreibende Anstieg der Energiepreise und die Unsicherheit der Marktteilnehmer. Noch aber sei es zu früh, um die Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum genau beziffern zu können.
The ECB stands ready to take whatever action is necessary to ensure price stability and financial stability in the euro area.
Die EZB stehe jedenfalls bereit, um zu tun, was immer nötig sei, um die Preisstabilität und die Finanzstabilität in der Eurozone sicherzustellen, so Lagarde. Das klang schon ein wenig wie das Whatever it takes ihres Vorgängers Mario Draghi.
Soweit der Bericht von Peter Kapern. Dieser Krieg wirft natürlich viele Fragen auf. Auf der einen Seite aktuelle Fragen zu Strategien, zu politischen Hintergründen, aber er wirft auch sehr grundsätzliche Fragen auf. Was heißt das denn für die Nachkriegsordnung, die wir in Europa mindestens da haben? Über all das wollen wir reden. Und dazu begrüße ich den Historiker, der sich besonders mit Osteuropa auskennt und für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik unter anderem tätig ist, Wilfried Jilge. Herr Professor, jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Jilge.
Schönen guten Abend, Herr von zur Heide, wenn auch nicht Professor.
Alles gut, Herr Jilge. Was will Putin militärisch? Worauf zielt er? Im Moment haben wir gerade von dem Kollegen auch nochmal gehört, er zielt auf das politische Zentrum und auf möglicherweise die politische Führung in Kiew. Wie beurteilen Sie das?
Wir müssen das ein bisschen sortieren. Also Putin hat vorgehabt, die Ukraine von den Flanken anzugreifen, nicht den von der Ukraine gut und befestigten Donbass. Das ist ja auch immer noch nicht richtig geschehen. Da gibt es kaum Durchbrüche, bis auf Mariupol natürlich. Und er hat dann gedacht, wenn er sozusagen butterweich durch die Ukraine durchgehen kann, die Kiewer Regierung werde dann schon fliehen. Kiew würde fallen und kapitulieren. Er könne eine Marionettenregierung einsetzen und so im Grunde genommen die eigenständige Ukraine oder eine wirklich eigenständige Ukraine mindestens von der Landkarte streichen. Das alles ist jetzt viel schwieriger geworden. Wir haben seit gestern hohe Verluste, also relativ hohe und unerwartete Verluste auf der russischen Seite. Und wir haben heute auch schlechte und gute Nachrichten. Schlechte Nachrichten, und das ist auch wichtig für die weitere politische Situation, Putin lässt weiter Kiew beschießen. Wir haben schwere Schläge auf die zivile Infrastruktur. Zum Beispiel, das erhöht den Druck auch auf Selenskyj. Auf der anderen Seite haben ballistische Raketen der Ukrainer den Flughafen von Miller bei Luhansk scharf getroffen, der wichtig ist für die russischen Angriffsflüge auf die Ukraine. Das heißt, die Russen stellen fest, erstens, die Ukraine haben noch ballistische Raketen. Zweitens, sie sind tief im Land drin, aber sie haben nicht das ganze Land. Sie haben zwar jetzt eine Verbindung geschaffen, aber nur einen schmalen Streifen zwischen Belarus und Kiew. Das heißt, die ganze Sache ist irgendwie ins Stocken gekommen. Und Sie müssen ja auch sehen, Herr von Soheide, so langsam sickert auch in Russland durch, dass es hier nicht nur um diese zwei sogenannten Volksrepubliken geht, sondern offensichtlich dämmert den Russen jetzt immer mehr auch, hier geht es um einen völkerrechtswidrigen, vom internationalen Recht geächteten, absoluten Outlaw-Angriff auf ein unschuldiges Land. Das ist jetzt mal die Ausgangssituation.
Und politisch, Sie haben es schon in Teilen gesagt, das politische Ziel war, die Führung durch eine Marionettenregierung zu ersetzen. Das, sagen Sie, ist das hauptpolitische Ziel. Das heißt, im Umkehrschluss, er will nicht die gesamte Ukraine ja militärisch besetzen, übrigens, weil er das, sagen ja viele, auch nicht schaffen könnte mit den Mitteln, die er hat.
Naja, also zunächst einmal, ob das jetzt überhaupt noch das erste Thema ist mit der Marionettenregierung, das steht mal in Frage. Aber in Frage steht auch, ob er sie nicht wirklich de facto natürlich militärisch so kontrollieren will, dass diese Marionettenregierung wirklich nur noch ein Ausführungsgehilfe ist. Mal ganz abgesehen davon, was er angekündigt hat mit seiner Entnazifizierung, lässt auf schlimmste Okkupationsverhältnisse schließen. Also da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Die Frage ist aber jetzt, Herr von Soheide, ob das überhaupt gerade noch eine Option ist. Und Selenskyj hat ja heute sehr geschickt gesagt, ja, über Neutralität, man kann mal reden. Und dann hat der Lavrov gesagt, nee, also Selenskyj, dich erkennen wir nicht an. Dann sagt der Peskow, doch, den erkennen wir vielleicht doch an. Und jetzt haben wir diese irgendwelche Konsultation, wo Selenskyj jetzt nochmal einen interessanten Schachzug gemacht hat. Er hat gesagt, okay, wenn Warschau nicht in Frage kommt, weil Minsk kommt schon mal gar nicht in Frage, dann machen wir doch Israel. Weil die Israelis, die können ja noch mit den Russen und mit den Israelis werdet ihr kaum mit uns über Genozide der Ukrainer an Russen reden können. Also Selenskyj kauft sich jetzt erst einmal Zeit. Er muss jetzt diese ganz schwierige militärische Lage abwägen, weil er muss natürlich wissen, die Russen sind jetzt in einer militärischen Logik. Das heißt, die können auch verhandeln und schießen. Das haben wir 2014 bei Debaltseve gesehen. Und insofern ist das jetzt eine ganz schwierige Phase, wo man erst mal gucken muss, was kommt denn jetzt von Moskau? Also was bieten die jetzt an und was kann es für Garantien geben, wenn Selenskyj sich auf Verhandlungen einlässt, zum Beispiel erstmal über einen Waffenstillstand, wer soll den kontrollieren? Wir haben jetzt einfach zu oft erfahren, dass Putin Waffenstillstände in Schlüsselpunkten des Konflikts genutzt hat, um seinen Boden endgültig zu sichern.
Sie haben gerade das Wort Neutralität auch in den Mund genommen, was ich ja vorhin mit dem Kollegen Tilko Gries schon besprochen habe. Ist das sozusagen in der Logik, wie Sie es gerade geschildert haben, Zeit zu gewinnen oder gibt es auch Druck von außen? Bei Macron gab es die ein oder andere Äußerung, die man möglicherweise auch als Druck in Richtung Selenskyj hätte interpretieren können. Wie sehen Sie das?
Ja, und ich denke mal, dass von Macron mit der sogenannten Finalisierung, das war jetzt nicht gerade glücklich, weil das Modell Finnland, das strebt zumindest Putin nicht an. Finnland ist ein Staat mit einer sehr starken Armee, mit der wird sich sogar Putin nicht einfach so anlegen, selbst wenn die nicht in der NATO sind. Und insofern ist natürlich die Frage, was bedeutet eigentlich Neutralität? Also eins ist Selenskyj sicherlich auch klar, ein Diktat wird er nicht annehmen können. Ein Diktat würde weder die ukrainische Bevölkerung von deren großen Teile offensichtlich gewillt sind, das Land zu verteidigen. Anders ist gar nicht zu erklären, wie diese russische Armee, die sich nur in kürzester Zeit aufbauen musste, russische Eliteneinheiten zurückgeschlagen hat. Und auf der anderen Seite muss er halt gucken, kann da irgendwas rausspringen? Also eine Neutralität, in der die Ukraine dann sozusagen völlig nackt ist und, wie Putin das ja mal gesagt hat, entmilitarisiert sein soll, das wäre etwas, was kaum annehmbar ist. Insofern, wir sind jetzt an so einem Moment, wir müssen jetzt schauen, wie geht die Nacht weiter. Wenn weiter beschossen wird, dann würde das bedeuten, dass Putin das eigentlich auch gar nicht bezweckt, also eine wirkliche Verhandlung. Vielleicht wird sich aber auch was anderes tun. Das sind jetzt Abwägungsprozesse. Was aber interessant ist, offensichtlich hat Russland unkalkulierte Schwierigkeiten. Und wir sehen ja auch bei Soldaten, die sprechen, die sind völlig baff, dass sie kämpfen mussten. Also damit haben die irgendwie nicht gerechnet, dass das eben nicht einfach mal so schnell durchgeht von Belarus nach Kiew.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Viele sagen ja, das, was wir da im Moment beobachten, ist das Ende der regelbasierten Ordnung im Nachkriegs-Europa. Ich könnte jetzt sagen, die Ostverträge, OSZE, KSZE und was man alles noch da hinzufügen könnte. Das ist ja fast eine apokalyptische Vorstellung. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich erstmal nicht so, sondern entscheidend ist jetzt, also es gibt einen, der diese Ordnung zerstören will. Das ist jetzt erstmal der Befund. Und wir können ja auch nicht sagen, wenn ein Verbrecher irgendwo einbricht und Leute umbringt, dann sagen wir auch, die Gesetze, die es dagegen gibt, die sind jetzt obsolet. Nein, jetzt muss man überlegen, wie man auch den Druck hochhalten kann, um wieder in eine aktive Verhandlungsposition zu kommen und dann mittel- bis langfristig diese Ordnung, die ja nicht schlecht war, wieder aufrechtzuerhalten in ihren Kernelementen und zu modernisieren. Und da bin ich eben auch wieder bei diesen Sachen der Sicherheit, Rüstungskontrolle. Das nützt uns ja allen, das nützt Russland, das nützt uns allen, aber das ist noch ein langer Weg.
Nur jetzt aber übrigens, beiden Seiten dann.
Ja, natürlich auf beiden Seiten. Nur auch da muss ich nochmal sagen, es gibt natürlich keine Bedrohung von Russland unmittelbar. Die NATO ist nicht strukturell angriffsfähig. Das ist ja alles Quatsch. Ich meine, das, was Putin ja wirklich fürchtet, das ist doch die Entstehung von demokratischen Staaten in seinem von ihm perzipierten Hinterhof, wo er dann fürchtet, in seiner pathologischen Angst die Alleinherrschaft zu verlieren, dass die Russen auf dumme Gedanken kommen. Ich meine, das ist doch das, was hinten dran steht. Nicht umsonst wird ja etwas leider übersehen in den Vorschlägen vom Dezember. Da fängt es nämlich in der Einleitung damit an, dass die NATO schön nichts mit Regime-Change und sowas machen sollte und dass man sich auch nicht mehr mit Menschenrechten, also unteilbare Sicherheit heißt ja auch, dass wir die Menschenrechte achten und genau das ist Putin ein Dorn im Auge.
Wilfried Hielge, ganz herzlichen Dank für die Informationen. Bei Ihnen streiche ich den Professor und Sie streichen bei mir das von. Dann sind wir beide wieder ausgeglichen. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Bis demnächst.
Ganz herzlichen Dank. Schöne Grüße.
Auf Wiederhören. Wir kommen jetzt zu der deutschen Wirtschaft. Wir haben es mehr als einmal angesprochen. Was können Sanktionen bewegen? Was werden sie bewegen? Und wie äußert sich die Wirtschaft, der BDI, seine Haltung zu den aktuellen Geschehnissen? Martin Polanski.
BDI-Präsident Russwurm rechnet mit Auswirkungen der Sanktionen auf die hiesige Energiewirtschaft, den Maschinenbau und die Ausrüstungsbranche, die traditionell stark im Russlandgeschäft aktiv sind. Für einzelne Firmen könne das sehr schwierig werden, sagte der BDI-Chef dem ARD-Hauptstadtstudio. Es gebe nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine eine völlig neue Situation, so Russwurm, das erfordere konsequente Reaktionen. Und der Preis müsse es wert sein, sagte der BDI-Chef. Dass die Sanktionen keine Auswirkungen hierzulande haben werden, dürfe niemand erwarten. Russwurm rechnet damit, dass der Handel mit Russland deutlich zurückgehen wird. Auch deshalb, weil einige Unternehmen auch jenseits der Sanktionen ihr Engagement überdenken würden. In der Diskussion über einen Ausschluss Russlands vom SWIFT-System im Zahlungsverkehr zeigt sich der BDI-Chef zurückhaltend. Man müsse die Nebenwirkungen genau analysieren und nicht kurzfristig entscheiden. Deutschland und die EU dürften sich bei Finanzsanktionen am Ende nicht mehr schaden als dem Putin-Regime, so Russwurm.
Die meisten Länder der Welt stehen auf westlicher Seite. Es gibt aber eben auch einige andere Stimmen, zumal in Südamerika. Anne Demmer schildert uns jetzt jene Länder, die quasi gegen den Trend laufen.
Venezuela sei besorgt über die Verschärfung der Krise in der Ukraine und bedauere den Bruch des Minsker Abkommens durch die NATO, vorangetrieben durch die Vereinigten Staaten, hieß es in einer Stellungnahme der sozialistischen Regierung in Caracas. Der Bruch des Abkommens habe internationales Recht verletzt und stelle eine schwere Bedrohung der Russischen Föderation, seiner territorialen Integrität und Souveränität dar. Die Erklärung veröffentlichte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro auf Twitter. Damit folgt das Land in weiten Teilen der Argumentation Russlands. Venezuela sei ein strategischer Partner für Russland in Lateinamerika, bekräftigte auch der russische Vizepräsident Juri Borisow, der vergangene Woche dem venezolanischen Präsidenten Maduro und im Anschluss auch Kuba und Nicaragua besuchte. Die Länder verbindet eine strategische Partnerschaft, die bis in die Zeit des Kalten Krieges zurückreicht. Alle drei Länder leiden unter den Sanktionen der USA.
Jetzt kommen wir zu unserem ersten innenpolitischen Thema. Der hessische Ministerpräsident Bouffier gibt sein Amt ab. Bisher wurde spekuliert, jetzt haben wir Fakten. Sandra Müller.
Der amtierende hessische Landtagspräsident Boris Rhein ist heute offiziell als Nachfolger von Ministerpräsident Volker Bouffier vorgestellt worden. Rhein soll demnach sowohl Ministerpräsident als auch CDU-Landesvorsitzender werden. Auf der Klausurtagung der CDU Hessen in Fulda hatte Bouffier zuvor seinen Rückzug aus der hessischen Landespolitik angekündigt. Das Votum für seine Person sei einstimmig gefallen, sagte Rhein. Er freue sich über die starke Unterstützung seiner Partei und sprach von einer Übergabe in Freundschaft. Schon bei der regulären Sitzung des Hessischen Landtags am 31. Mai soll Rhein zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Die Wahl zum CDU-Landesvorsitz soll auf dem regulären Landesparteitag Anfang Juli stattfinden. Es sei bei der CDU Hessen gute Tradition, die beiden Ämter in einer Person zu vereinen, so Bouffier. Bereits am Morgen hatte Bouffier gesagt, er habe die Entscheidung für seinen Rückzug bereits vergangenen Sommer getroffen. Der Zeitpunkt für die Amtsübergabe im Frühjahr sei richtig, da die schwarz-grüne Koalition stabil laufe. Bouffier sei sich deshalb sicher, dass das auch ohne ihn so bleibe.
Der amerikanische Präsident hat die erste Chance, einen Sitz am Supreme Court neu zu besetzen. Er hat heute einen interessanten Personalvorschlag gemacht. Katrin Brandt.
Joe Biden hatte es im Wahlkampf versprochen. Sollte er die Gelegenheit bekommen, einen Platz am Supreme Court zu besetzen, würde er eine Afroamerikanerin nominieren. Die Liste der hochqualifizierten Kandidatinnen war lang und so ist Ketanji Brown Jackson alles andere als eine Quotenfrau. In Florida aufgewachsen, hat Brown Jackson in Harvard studiert und sich dann bis zur Bundesrichterin hochgearbeitet. Voriges Jahr nominierte Präsident Biden sie für das Berufungsgericht des Bundes in Washington D.C. Im Senat stimmten damals auch drei Republikaner für sie. Das weckt die Hoffnung, dass Brown Jackson auch bei ihrer Nominierung für den Supreme Court mit Unterstützung von Republikanern rechnen kann. Zuletzt waren solche Abstimmungen allerdings immer sehr parteipolitisch aufgeladen. Möglich wurde die Nominierung, weil Richter Stephen Breyer mit seinen 83 Jahren angekündigt hat, im Sommer in den Ruhestand zu gehen. Breyer gehört zu den Liberalen unter den Richtern. Mit Joe Bidens Entscheidung ändert sich also nichts an der Zusammensetzung des Gerichtshofs.
Um 23.37 Uhr blicken wir jetzt auf das Börsengeschehen. Dort gab es heute schon wieder leichte Erholungen, was ja für den Satz spricht, wenn denn die Kanonen noch schießen, soll man Aktien kaufen. Sebastian Schreiber.
Der deutsche Aktienindex ist heute nach 7 Verlusttagen in Folge wieder mit einem Gewinn aus dem Handel gegangen. Der DAX hat die gestrigen Verluste nahezu ausgeglichen. Nachrichten über mögliche Gespräche zwischen den Regierungen in Kiew und Moskau stabilisierten die Märkte. So schloss der DAX 3,7% stärker als gestern bei einem Stand von 14.567 Punkten. Auf Wochensicht aber bleibt ein Minus von 3%. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine bleibt die Anspannung groß, vor allem die Rohstoffpreise stehen an den Finanzmärkten weiter im Fokus. Der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent sank heute wieder unter die kritische Marke von $100. Unternehmen aus dem Energiesektor legten in der Folge wieder zu. RWE etwa gehörte im DAX heute zu den Gewinnern. RWE-Papiere gewannen 6% an Wert, ebenso wie die Papiere von Uniper aus dem MDAX der mittelgroßen Werte. Volkswirte gehen davon aus, dass die Preise für Öl und Gas in den kommenden Wochen weiter steigen könnten. Der Kostendruck belastet die gesamte Wirtschaft und vor allem die Konzerne, die besonders viel Energie verbrauchen, etwa die BASF. Der Chemiekonzern rechnet wegen der hohen Energiekosten damit, im laufenden Jahr weniger Umsatz und Gewinn zu erzielen als noch im vergangenen Jahr. BASF-Aktien verloren in der Folge 1% an Wert.
Sebastian Schreiber informierte uns über das Geschehen an der Börse. Wenn geschossen wird, flüchten die Menschen. Auch das sehen wir im aktuellen Konflikt. Und die Länder rings um die Ukraine, sie haben im Moment mit diesen Menschen zu tun. Sie kommen über die Grenze, sie müssen versorgt werden. Das alles wird natürlich auch sich auf Europa auswirken. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert, wie können wir uns vorbereiten auf die Flüchtlingswelle, die jetzt schon läuft. Gudula Geuter.
Noch ist völlig unklar, wie viele Menschen insgesamt aus der Ukraine und wie viele von ihnen nach Deutschland fliehen werden. Länder und Kommunen bereiten sich vor. Wie konkret, machte Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping im Interview mit dem RBB klar.
Für die Menschen, die heute oder am Wochenende ankommen, habe ich schon mal eine Botschaft. Sie können ins Ankunftszentrum in Reinickendorf kommen. Das ist auf der Oranienburger Straße.
Die UN-Organisation für Migration weist darauf hin, dass in der Ukraine nach 8 Jahren des Konflikts bereits 1,4 Millionen Menschen Vertriebene seien. Nach dem Einmarsch Russlands sind nach Angaben des UNHCR im Land mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht. Weitere tausende Bewohner seien aus dem Land geflüchtet. Die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen befürchtet, sollte sich die Situation verschlechtern, könnte der Krieg bis zu 4 Millionen aus dem Land treiben. Am Wochenende wollen die Innenminister der EU in Brüssel auf einer Sondersitzung beraten über Schutz vor Cyberangriffen und Desinformation, vor allem aber über die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Abend.
Und es wäre gut, wenn wir dort auch ein unbürokratisches Verfahren auf der EU-Ebene miteinander vereinbaren. Hier scheint mir ein gemeinsames Vorgehen sehr zielführend und wir wollen natürlich in erster Linie die EU-Staaten, die angrenzen, auch unterstützen.
Und wir erleben an dieser Baustelle eine Einhelligkeit in der Europäischen Union, die wir 2014, 2015 so nicht hatten.
Hatte am Morgen der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nuripur, im Deutschlandfunk betont. Tatsächlich richtet Polen, das eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze zur Ukraine und eine Tradition der Migration aus dem Nachbarland hat, Erstaufnahmezentren an den wichtigsten Grenzübergängen ein. Innenminister Mariusz Kamiński hat angekündigt, man werde, Zitat, so viele wie an unseren Grenzen sein werden, aufnehmen. Ungarn, das sich bei früheren Flüchtlingsbewegungen gegen die Aufnahme gestellt hatte, hat nun den Schutzstatus für Menschen aus der Ukraine ausgeweitet. Bürger und Bewohner des Landes hätten Anspruch auf Schutz, heißt es in einem Dekret. Auch Rumänien berichtet von vielen Flüchtlingen, ebenso wie die Republik Moldau, die nicht in der EU ist. Was die Aufnahme in Deutschland betrifft, erläutert Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen im Fernsehauftritt der Welt.
Das sind ja Bürgerkriegsflüchtlinge, die einen vorübergehenden Aufenthaltsstatus bekommen werden. Also nicht diese umständliche Asylrechtsprüfung. Und wir wollen diese Menschen so schnell wie möglich natürlich auch in die Kreise und Kommunen verteilen. Und dort sind alle Landräte und Oberbürgermeister auch mit Hochdruck dabei, die entsprechenden Kapazitäten zu schaffen.
Da Ukrainer aber seit 7 Jahren ohnehin visafrei einreisen und 90 Tage bleiben könnten, würden sich viele, die in Deutschland Kontakte haben, möglicherweise erst einmal gar nicht bei den Behörden melden. Gleichwohl bleibt in den Bundesländern nicht nur viel zu organisieren, sondern es bleiben auch wichtige Fragen zu klären, so die Berlinerin Kipping.
Dass es für die Kinder, die mitkommen, dann auch ein Angebot an Schul- und Kita-Plätzen gibt, dass es eine gesundheitliche Betreuung abgesichert ist. Und es muss eine klare Regelung geben vom Bund, dafür setzen wir uns auch als Berlin ein, dass die Menschen, die hier ankommen, dann auch eine Arbeitserlaubnis haben, weil wir wissen nicht, wie lange der Krieg andauert und können jetzt nicht davon ausgehen, dass sich das hier nur um ein vorübergehendes Problem handelt.
Nach einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und NTV befürworten 3 von 4 Deutschen die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge.
Der Bericht von Gudula Geuter. Wenn wir dem Heeresinspekteur folgen, hat er das in diesen Tagen mit drastischen Worten beschrieben, steht die Bundeswehr mehr oder weniger blank da. Das ist eine deutliche Stimme. Was zu der spannenden Frage ja führt, entweder reicht das viele Geld nicht, übrigens rund 50 Milliarden pro Jahr, oder dieses Geld wird falsch ausgegeben. Darüber gibt es eine veritable Debatte in Berlin. Frank Kapellan.
Eine Korvette wird morgen den Hafen von Wilhelmshaven verlassen, um die NATO in der Ostsee zu unterstützen. Eigentlich war sie für die Mittelmeermission vorgesehen. Weitere 150 Soldaten sollen bald ins Baltikum entsandt werden. Patriot-Flugabwehrraketen werden dorthin verlegt. Die Verteidigungsministerin will demonstrieren, dass auf Deutschland Verlass ist.
Wir als Deutschland werden jede Herausforderung erfüllen.
Christine Lamprecht wehrt sich gegen den Vorwurf des eigenen Heeresinspekteurs, die Bundeswehr sei blank. könne ihren NATO-Verpflichtungen nicht nachkommen. Von einem gewaltigen Investitionsstau spricht auch die Union. CDU-Chef Friedrich Merz erinnert gegenüber unserem Sender daran,
dass der Bundeswehr im Umfang von etwa 20 Milliarden Euro Munition fehlt.
Knapp 50 Milliarden Euro umfasst der Verteidigungsetat in diesem Jahr. Die Drohung Putins mit einem Nuklearschlag, die Angst vor dem NATO-Bündnisfall lässt die Frage aufkommen, ob das reicht, ob die Bundeswehr Deutschland überhaupt verteidigen könnte.
Nein. Klare Antwort, nein.
Antwortet der ehemalige NATO-General Egon Rams im ZDF und im Deutschlandfunk, pflichtet Harald Kujat, einst Generalinspekteur der Bundeswehr, den Zweiflern bei.
Die neue Richtung hieß Auslandseinsätze. Weg von der Landes- und Bündnisverteidigung. Das heißt, Gesamtumfang der Bundeswehr, Bewaffnung und Ausrüstung der Bundeswehr wurde nicht mehr mit dem Ziel durchgeführt, den verfassungsmäßigen Auftrag der Bundeswehr zu erfüllen, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung.
Nur bedingt abwehrbereit. Ungute Erinnerungen werden wach. Was die Militärs beklagen, ist der Politik durchaus bewusst. Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Dieses Schuldeingeständnis von Lambrechts Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer schlägt Wellen. Die Christdemokratin beklagt selbstkritisch, nach der Annexion der Krim nicht genug getan zu haben, um Putin mit der eigenen Verteidigungsbereitschaft abzuschrecken.
Die Kaltstartfähigkeit der Bundeswehr ist nicht so, wie sie sein müsste.
Beklagt auch die Wehrbeauftragte Eva Högel. Die Sozialdemokratin stimmt dem Weckruf zu. Die Ausrüstung der Soldaten ist unzureichend. Der Schützenpanzer Puma ist nicht auf dem neuesten Stand. Nur 40% der Hubschrauber können überhaupt eingesetzt werden. Jetzt fordert Högel im Sender Phoenix sehr schnell Geld.
Wir haben jetzt demnächst auch die Haushaltsverhandlungen hier im Deutschen Bundestag. Und da wird es auch darum gehen, ob für die Bundeswehr die Beträge zur Verfügung gestellt werden, die dringend erforderlich sind.
Wir müssen eigentlich noch sprechen über die Bundeswehr.
Sie wollen über die Bundeswehr mit mir sprechen als Finanzminister?
Ja.
Bitte.
Der Finanzminister, der sonst immer das Geld zusammenhält, hat steigende Verteidigungsausgaben längst eingepreist. In der ARD spricht Christian Lindner das Thema völlig ungefragt von sich aus an. Für den Liberalen steht fest,
dass wir die Bundeswehr so stark vernachlässigt haben, dass sie ihrem Auftrag nicht folgerecht werden kann. Und deshalb muss es da eine Zäsur geben. In der Finanzplanung der früheren Bundesregierung wären die Mittel für die Bundeswehr in den nächsten Jahren gesunken. Sinkende Verteidigungsausgaben passen nicht mehr in die Zeit.
Der SPD waren bisher skeptisch, wenn es um eine Aufrüstung in der Bundeswehr ging. Die nukleare Teilhabe spielt dabei eine wichtige Rolle. Im NATO-Verbund soll auch die Luftwaffe in der Lage sein, US-Atombomben abwerfen zu können. Die notwendige Nachfolge des Tornados bringt Milliardeninvestitionen mit sich. Fraktionschef Rolf Mützenich bleibt im Deutschlandfunk zurückhaltend.
Ich habe weiterhin grundsätzliche Zweifel an nuklearen Abschreckungskapazitäten. Wir wissen, dass über 90% der Atomwaffen zwischen Russland und den USA gehalten werden. Und trotzdem hat er diesen Angriff gemacht.
Das war Rolf Mützenich im Bericht von Frank Capellan. Wir kommen jetzt zum Corona-Thema, diesmal ganz am Ende der Sendung. Das ist was Neues und Karl Lauterbach findet das vermutlich falsch. Warum, erklärt Volker Fintermer in seinem Bericht.
In diesen Tagen kann auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht mehr so einfach nur auf das Corona-Geschehen in Deutschland blicken. Der Krieg in der Ukraine überlagert alles.
Hier hat jemand in verbrecherischer Art und Weise, nämlich Wladimir Putin, das Völkerrecht gebrochen und gefährdet Menschen in einer Situation, wo wir noch mitten in der Corona-Pandemie sind und viele andere wichtige Aufgaben vor uns haben. Die Welt hat wirklich Besseres zu tun, als sich mit den Großmachtfantasien von Putin zu beschäftigen.
Die Bundesregierung werde sich auch um weitere medizinische und technische Hilfe für die Ukraine kümmern, kündigte Lauterbach an, ohne Details nennen zu wollen. Was den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland angeht, bleibt Lauterbach aber bei seiner nach wie vor vorsichtigen Einschätzung, dass man zwar über den Berg sei, aber dennoch bleiben genügend Risiken bestehen, auch durch die neue Omikron-Subvariante BA2, die sich inzwischen schnell ausbreitet. Deutlich werde das vor allem bei den wieder steigenden Fallzahlen bei den Älteren, den Ausbrüchen in den Alten- und Pflegeheimen und den nach wie vor hohen täglichen Todeszahlen, betonte RKI-Chef Lothar Wieler. Deshalb sind erneut steigende Fallzahlen nicht ausgeschlossen.
Daher noch einmal meine Warnung, mein Appell an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Auf keinen Fall bei den Lockerungen über das hinwegzugehen, was wir beschlossen haben. Denn sonst ist ein schwerer Rückfall hier nicht ausgeschlossen. Und einen solchen Rückfall wollen wir derzeit nicht erleben.
Und die Idee von einem Freedom Day sei allein schon deswegen illusorisch, weil die Impfquote der über 60-Jährigen in Deutschland nach wie vor zu gering ist. Gut 12% in dieser Altersgruppe sind weiterhin überhaupt nicht geimpft, während in Dänemark oder Großbritannien die Impfquote in dieser Altersgruppe deutlich über 98% liegt. Unter anderem auch deshalb werde das geplante Infektionsschutzgesetz, das mit dem 20. März in Kraft treten soll, weiterhin eine Reihe von möglichen Vorsichtsmaßnahmen und möglichen Einschränkungen beinhalten, die je nach regionalen Entwicklungen und Ausbrüchen durch die Länder in Kraft gesetzt werden können.
Und ich vertrete da tatsächlich die vorsichtige Position. Die Welle ist nicht gebrochen, in der wir sind. Neue Wellen können kommen. Wir brauchen etwas, womit man dann sofort reagieren kann.
Lauterbach will deshalb auch weiterhin an der allgemeinen Impfpflicht festhalten und setzt angesichts der verschiedenen bislang vorliegenden Anträge doch noch darauf, dass es am Ende zu einem Kompromissantrag der Impfbefürworter im Bundestag kommt, hinter dem dann auch eine große Mehrheit der Abgeordneten stehen könnte.
Weil die kleinen Unterschiede dürfen nicht die große Gemeinsamkeit nachher verunmöglichen. Somit hoffe ich noch immer, dass wir einen gemeinsamen Beschluss nachher schaffen. Weil ich schätze es so ein, wir werden im Herbst wieder Probleme haben.
Davon geht auch RKI-Präsident Lothar Wieler aus, der einmal mehr die Hoffnung äußerte, dass mit dem seit dieser Woche vorhandenen Impfstoff von Novavax auch die Impfskeptiker erreicht werden können.
Sie hörten einen Bericht von Volker Findhammer. Bei dem jetzt letzten Thema bin ich geneigt zu sagen, das darf doch alles nicht wahr sein. Ein katholischer Priester ist heute in Köln, Sie hören richtig, zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden als pädophiler Serientäter. Das ist ein Zitat. Einzelheiten zu dem widerlichen Fall hat Felicitas Böselager.
Die Zahl der Frauennamen, die der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann an diesem Vormittag in der Urteilsbegründung nennt, ist zweistellig. Bei 9 der Frauen sieht es das Gericht als erwiesen an, dass der Priester Hans Ü sie als junge Mädchen sexuell missbraucht hat. Die anderen Fälle sind verjährt oder kamen erst im Laufe des Prozesses zum Vorschein, sodass sie nicht mehr Teil der Anklage sein konnten. Die Kammer hat Hans Ü wegen 110 Sexualstraftaten, darunter auch schwerer sexueller Missbrauch an Kindern, zu 12 Jahren Haft verurteilt, sagt der Sprecher des Kölner Landgerichts Jan Ort. Die Mädchen waren zwischen 7 und 16 Jahren alt.
Tatorte hat die Kammer im Wesentlichen mit Zülpich, Gummersbach und Wuppertal. In der mündlichen Urteilsbegründung hat der Vorsitzende den Angeklagten als einen pädophilen Serientäter bezeichnet, der über 40 Jahre lang Sexualstraftaten begangen hat.
Es ist die große Frage dieses Prozesses, wie es möglich war, dass der inzwischen 70-jährige Hans Ü über 40 Jahre lang Mädchen sexuell missbrauchen konnte. In der Urteilsbegründung beschreibt der Richter, wie es dem Priester gelungen war, die Mädchen und ihr Umfeld zu manipulieren oder unter Druck zu setzen. Er habe ein Doppelleben geführt, erklärt Gerichtssprecher Ort.
Er ist von vielen bekannten Freunden und Gemeindemitgliedern als ein sehr warmherziger, sehr offener und sehr freundlicher Mensch wahrgenommen worden. Dazu stehen im krassen Widerspruch die Straftaten gegenüber den hier benachteiligten Mädchen.
Bereits im Jahr 2010 war Hans Ü von einer seiner Nichten angezeigt worden. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen aber wieder ein. Die Nichte hatte ihre Anzeige zurückgezogen, weil der Druck aus ihrer eigenen Familie zu groß geworden war. Die Erzdiözese Köln wusste von dieser Anzeige und beurlaubte Hans Ü, während die Staatsanwaltschaft ermittelte. Setzte ihn dann aber wieder an seinem Dienstort ein. Deshalb wurden im Prozess auch der frühere Personalchef des Erzbistums Köln, Stefan Heese, sowie der ehemals oberste Kölner Kirchenrechter Günther Assenmacher vernommen. Heute sprach der Richter von Defiziten in der Erzdiözese.
Dies hat er auch an Handlungen einzelner Personen festgemacht. Er hat darauf hingewiesen, dass es ein gewisses Maß an Ignoranz gegeben hat und zu häufig ein Augenmerk darauf gelegt wurde, was wohl die Öffentlichkeit davon denken könnte.
So habe die Erzdiözese nach den Vorwürfen beispielsweise nichts unternommen, um weitere Kinder vor dem Priester zu schützen.
Der Bericht von Felicitas Böselager. Zum Abschluss der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Heute gesprochen von Ralf Spengler. Bitte schön, Ralf.
Der russische Angriff auf die Ukraine ist natürlich auch in den Zeitungskommentaren das zentrale Thema. Die Heilbronner Stimme fasst die Lage so zusammen. In Kiew und vielen anderen ukrainischen Städten tötet die russische Armee auf Befehl des irren Diktators im Moskauer Kreml Zivilisten. Putins Armee hat sich auf den Weg gemacht, die Kontrolle über das souveräne Nachbarland vollständig zu übernehmen. Die Frankfurter Rundschau glaubt, es ist unwahrscheinlich, dass der Krieg in kürzester Zeit endet. Moskaus Forderungen an Kiew sind so absehbar wie unerfüllbar. Rücktritt der Regierung, Reduzierung der militärischen Fähigkeiten, Neuwahlen. Und weil diese Forderungen nicht umgehend erfüllt werden können, werden weitere Menschen sterben. Wladimir Putin kann sich auf Deutschland verlassen, so kommentiert die Volksstimme aus Magdeburg die Sanktionen der EU und führt aus: Olaf Scholz führte die Reihe der russlandfreundlichen Länder Zypern, Ungarn und Österreich an, die zusammen mit dem besonders vom russischen Gas abhängigen Italien verhindert haben, dass Russland vom internationalen Zahlungsverkehr abgekoppelt wird. Damit haben sie den Keil durch Europa getrieben, auf den Putin gehofft hat. Der Kölner Stadtanzeiger kritisiert ebenfalls. Putin kann sich ausschütten vor Lachen über die EU, während er Tod und Verderben über die nach Demokratie strebende Ukraine bringt. Den bitteren Preis zahlt allein Kiew. Würden russische Finanzinstitute jetzt von dem globalen Finanzsystem ausgeschlossen, dürfte die Versorgung Europas mit russischem Gas und Rohstoffen ins Stocken geraten. Jetzt aber behält Putin eine sprudelnde Einnahmequelle, die seinen Krieg finanziert. Das ist beschämend. Dagegen meint die Freie Presse aus Chemnitz, im Falle eines russischen Ausschlusses vom SWIFT-System könnten Gasimporte nicht mehr bezahlt werden. Es bestände die Gefahr, sich wirtschaftlich ins eigene Knie zu schießen. Das würde auch niemandem helfen. Es bleibt deshalb nur zu hoffen, dass die Sanktionen gegen Putins Machtkern ihn selbst, seinen Außenminister und die Putin-unterstützenden Oligarchen so schmerzhaft treffen, dass Putins Verhandlungsbereitschaft erhöht wird. Der Krieg in der Ukraine rückt auch die Bundeswehr in den Fokus. Die Glocke aus Oelde hofft auf einen Weckruf. Deutschland muss deutlich mehr Geld in die Bundeswehr stecken. Das 2002 von der NATO ausgegebene Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren, haben die politisch Verantwortlichen viel zu lange nicht ernsthaft verfolgt. Und der Berliner Tagesspiegel ergänzt: Investitionen in das Nötigste. Der alte Satz bekommt als Vorsatz einen neuen Klang. Und was alles nötig ist. Der Nachholbedarf an Ausstattung und Ausrüstung geht bis zur Unterwäsche.
Dankeschön, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war es hier auch bei uns. Ich habe noch eine letzte Meldung gegen den Einmarsch Russlands in der Ukraine. Die gerichtete Resolution im UN-Sicherheitsrat ist gescheitert. Moskau legte wie erwartet sein Veto ein. Die Chinesen allerdings immerhin haben sich enthalten. Mit dieser letzten Meldung entlasse ich Sie. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Bis demnächst und tschüss.